Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Bernd Breuschow. Ich mache irgendwas mit IT, weil ich Geschichten erzähle, Brücken baue und versuche mit meinen Teams immer das nächste Kapitel im Buch einer Unternehmensgeschichte zu schreiben.
Hallo, liebe Bernd, ich freue mich, dass du heute hier bist. Und bevor wir mehr von dir erfahren, würde ich zum Warmwerden dir ein paar Fragen stellen. Und die allererste Frage, die ist ganz einfach. Und zwar lautet die: Tango oder Foxtrott?
Das ist einfach. Dann nehmen wir den Tango. Das ist nämlich eigentlich ein lateinamerikanischer Tanz und da bin ich zu Hause.
Perfekt. Die zweite Frage hat auch ein bisschen was mit Tanz zu tun. Und zwar, würdest du lieber in einer Welt leben, in der alle Tiere sprechen können, oder in einer Welt, in der alle Menschen nur durch Tanz kommunizieren?
Ganz unerwartet würde ich mich jetzt tatsächlich für die Tiere entscheiden. Ich bin ein ganz
Aha.
großer Tierliebhaber und ich glaube, wenn Tiere reden könnten, würden wir noch andere Beziehungen zu ihnen aufbauen und vor allem würden wir sie auch anders behandeln.
Das stimmt, das stimmt wirklich. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet bei dir als Tanzexperten, dass du doch diese Antwort genommen hast. Und die allerletzte Frage, ich hoffe, die wirft dich nicht aus der Bahn. Was würdest du machen, wenn du König von Deutschland wärst?
Oha, ich glaube mir erstmal an eine Mannschaft aus Co-Königinnen und Königen zusammenstellen und dann schauen wir mal, dass wir gemeinsam dieses Land so ein bisschen voranbringen, was das Thema Transformation angeht.
Sehr gut. Jetzt fangen wir gerne mal von vorne an. Du hast mir erzählt, deine Tochter, die steht gerade auch in den Startlöchern, was das Abitur betrifft. Du warst ja auch mal an dem Punkt. Als du so alt warst wie deine Tochter, was dachtest du denn da? Was wolltest du studieren oder hast du schon gewusst, was du mal werden wolltest oder wie hat das bei dir alles angefangen?
Du, ganz ehrliche Antwort, mir ging es wie vielen Abiturienten. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen will. Ich bin groß geworden in einer Familie. Mein Vater war auch Diplomkaufmann und Geschäftsführer und meine Mutter war Zahnärztin. Und natürlich hätte meine Mutter es gerne gesehen, wenn ich die Zahnarztpraxis übernommen hätte, aber ich habe mir das nicht vorstellen können, tatsächlich für mich anderen Leuten im Mund rumzufuhrwerken. Mein Vater hätte es natürlich auch gerne gesehen, wenn ich in seine Fußstapfen getreten wäre. Was tut man als junger Sohn? Man rebelliert und sagt nie im Leben. Und dann hatte ich noch eine dritte Komplikation. Ich war ja zu der Zeit hochaktiv im Leistungssport und ich musste natürlich auch irgendwas finden, wo ich dann diese Leistungssportkarriere weiter betreiben konnte. Und dann hat es sich per Zufall ergeben, dass ich zwei Kollegen im Verein hatte, die Physik studiert haben und davon erzählt haben. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Ich hatte auch Physik als Leistungskurs im Abitur und war immer fasziniert von physikalischen Phänomenen und wie man sie erklärt. Die Leidenschaft ist geblieben, ne? Warum ist das so, ne? Dinge erklären zu können. Und hatte den Vorteil, dass in Karlsruhe die Universität 20 Minuten von mir daheim weg war. Insofern lief das dann auch weiter mit der Tanzkarriere. Hab dann aber festgestellt, dass es nicht so ganz die beste aller Entscheidungen war, weil ein Physikstudium dann doch ein bisschen anders läuft, als ich mir das gedacht habe. Und bin dann tatsächlich doch in den Weg meines Vaters reingegangen und habe dann Betriebswirtschaft studiert. Das dann allerdings in Nürnberg. Insofern, ich kann es jedem, der Abitur macht, nachsehen, wenn er sagt, ich weiß noch nicht, was ich tun soll. Das ist vollkommen okay. Und manchmal muss man Sachen auch ausprobieren, um rauszufinden, dass sie einem nicht ganz so taugen.
Das stimmt, man muss sich auch die Zeit nehmen, sich auch mal auszuprobieren. Das hast du bestimmt noch definitiv gemacht. Kannst du uns ein bisschen mehr erzählen, wo du denn überall schon so gearbeitet hast und was hat dir da am meisten Spaß gemacht?
Ich habe eigentlich eher per Zufall nach meinem Examen dann angefangen in der Unternehmensberatung. Ich war damals wirklich sehr zögerlich, ne? Du kennst das vielleicht, also wenn jemand BWL studiert, gefühlt irgendwie der gesamte Examensjahrgang will irgendwie in die großen Beratungen. Und ich bin immer skeptisch, wenn irgendwie um gewisse Dinge Hype gemacht wird. Wurde dann aber eingeladen zu einem Assessment Center bei einer süßen kleinen Boutique-Beratung namens Accenture, die damals noch Anderson Consulting hieß und kam dann zurück und hatte so ein Vertragsangebot neben mir liegen und habe mir dann gedacht, naja gut, dann machen wir das halt, weil dann kann man im Zweifelsfall ziemlich viel, ziemlich schnell lernen. Und wie es der Zufall wollte, es war das Jahr 2000 und mein erstes Projekt war das sogenannte Business Launch Center von Accenture, wo man sich damals, du weißt, Jahr 2000, New Economy, neuer Markt, fünf Leute bzw. sechs Leute mit dem Startup-Business in der Dachregion auseinandergesetzt haben und nicht mal einer davon. Und ich glaube, dass damals dann die Liebe gesät wurde zu digitalen Geschäftsmodellen und digitalen Services und wie man daraus ein erfolgreiches Unternehmen oder ein erfolgreiches Business baut. Bin dann über verschiedene Stationen im Handel weitergegangen. Hintergrund: Der Handel war die erste Industrie, die sich mit diesem Phänomen Internet am intensivsten auseinandersetzen musste. Es gab auf einmal die Webseiten, es gab auf einmal die Webshops. Und da war natürlich der Handel die erste Industrie, die gesagt hat: Oho, was passiert hier? Ich habe das als sehr lehrreich empfunden, weil, wie es immer so schön heißt, Retail is Detail. Da lernt man dann so richtig von vorne bis hinten, was in so einen Prozessen passiert, in so einem Handelsunternehmen. Das ist auch bis heute noch sehr, sehr hilfreich, weil so ein Feature auf einem Frontend ist schnell gesetzt, aber wenn hinten das Lager explodiert, dann war es vielleicht nicht so gut. Bin dann irgendwann in die Agenturwelt, als die Agenturen realisiert haben, dass das, was sie früher auf Papier oder im Fernsehen oder auf großen Plakatwänden gemacht haben, auf einmal auf digitalen Devices passiert und man das hier zusammenbringen muss und das Design eben auch nicht nur rot ist schöner als blau ist, sondern Design bedeutet auf so einem Interface, wie es funktioniert, wie wir alle eben von einer App kennen. Ne? Also, und der Nutzungsgrad hängt halt einfach von gutem Design ab. Das fand ich immer mega spannend. Und die Agenturen haben klassischerweise immer jemanden gebraucht, der das Business versteht und zwischen Design und Technologie vermitteln kann. Und daran hatte ich immer große Freude. Dazwischen bin ich dann mal aus allem ausgestiegen, habe meine eigene Tanzschule gehabt, bin aber meiner Leidenschaft gefolgt und habe das zum Business gemacht und hatte da viel Freude. Bin dann aber auch wieder, als das gesundheitlich nicht weiterging, wieder zurück in die Digitalwelt, bin in die IBM, bin dort Associate Partner geworden und habe dann die Seiten gewechselt im Jahr 2017. Das war das Jahr, als jeder auf dem deutschen Mittelstand rumgeschlagen hat und gesagt hat, die können alle nicht digitalisieren, die sind alle doof. Und dann kam eben das Angebot von so einem klassischen Hidden Champion im Mittelstand: Hier, wir brauchen einen CDO. Wir müssen uns da mal richtig aufstellen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, warum nicht? Jetzt hast du das jahrelang beraten, jetzt versuchen wir mal, ob wir das selber hinkriegen. War dann CDO, CIO und auch weltweiter Strategiechef. Und glaube, wir haben da an der Stelle wirklich viel verändert. Und dann habe ich nochmal gewechselt, so hin zu meiner letzten Station, wo ich dann auch bei einem Hidden Champion im Konsumgüterbereich dann auch CDO der Gruppe war, aber auch dann die Geschäftsführung übernommen habe für einen neuen Teilkonzern, wo wir nach 90 Jahren B2B-Business dann tatsächlich das Direct-to-Consumer-Geschäft aufgebaut haben. Und das war natürlich auch eine spannende Reise, ist natürlich auch für so ein Unternehmen eine riesige Transformation, ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Ja, und heute sitze ich hier mit dir im Call. Das war die Schnellreise.
Das war die Schnellreise. Ja, ich freue mich natürlich auch sehr, dass du hier bist, habe ich dir ja auch schon gesagt. Ich finde, was bei dir sehr interessant ist, dass du so viel auch reingeschnuppert, auch das mit der Tanz, mit dem Tanz, dass du da selber was gemacht hast, extrem interessant. Und du hast mir ja auch schon mal erzählt, dass man als Führungskraft, dass man einige Eigenschaften mit sich bringen muss, beziehungsweise hast du das ja auch selber erlebt. Lob und Empathie sind bei mir auf jeden Fall hängen geblieben. Das sind aber auch Sachen, finde ich, dass man privat auch in der Familie oder bei Freunden, dass man auch gerne mal jemanden mehr loben darf. Macht man sowieso viel zu selten. Was sind denn weitere Eigenschaften, bei denen du sagst, sie sind sehr relevant? Das sollten Führungskräfte oder auch Soft Skills, die müssen einfach vorhanden sein.
Naja, also bevor wir zu Lob übergehen, das ist ja so nach außen gerichtet, ich glaube, das Erste, was eine Führungskraft sich ein lebenslang bewahren muss, ist Neugier. Immer neugierig zu sein, Dinge auszuprobieren, egal wie groß dein Titel ist und wie groß dein Gehalt und wie viele 100 Leute du führst. Immer neugierig bleiben. Es gibt immer neue Dinge zu entdecken. Es gibt neue Menschen. Es gibt neue Möglichkeiten. Ich glaube, das ist essentiell wichtig. kennst ja diesen Satz, ne? Wer aufgehört hat, etwas zu werden, der hört irgendwann auf zu sein. Und das ist, glaube ich, so extrem wichtig, dieses Maß an Selbstreflexion. Das ist, glaube ich, dann die zweite Eigenschaft von Führungskräften, dass man halt auch immer wieder reflektiert, was man tut, wie man tut. Auch eine Führungskraft, auch ein Geschäftsführer ist ein Mensch, der irgendwann mal vielleicht auch mal in einen gewissen Trott reinkommt oder der halt auch mal impulsiv reagiert und wo man dann aber trotzdem immer das nicht zur Regel machen sollte, sondern auch sagt dann, okay, war jetzt vielleicht nicht meine beste Performance. Das führt uns, glaube ich, zur dritten Eigenschaft. Ich glaube, es steht einem Chef gut zu Gesicht, auch einfach mal sagen zu können, sorry, hab gerade einen Bock geschossen. Passiert uns genauso. Und ich glaube, dieses Unfehlbarkeitslabel, was, glaube ich, für viele Führungskräfte auch Druck ist, ne? Also irgendwie jetzt ja keinen Fehler begehen, das ist A nicht nötig und B nur hinderlich. Und wenn man das so hat und dann, glaube ich, mit offenen Augen in die Welt geht, dann sollte man, jetzt kommen wir nach außen, eben auch immer das Auge haben für die richtigen Leute um einen rum. Also wer bringt einen weiter, egal ob jetzt Mitarbeiter oder Kollegen oder Peers oder Community, die Fähigkeit, mit solchen Leuten Verbindungen aufzubauen, einen Stamm zu gründen, der halt einfach gemeinsam irgendwie auf eine Reise geht, wie auch immer die ausschaut. Und natürlich auch diesen, was glaube ich schon wichtig ist, diesen Drang oder diesen Wunsch, etwas zu gestalten. Ich sage immer, ich bin ein furchtbar schlechter Besitzstandswahrer, weil es einfach tatsächlich Freude macht, Dinge zu gestalten. Das geht mal schneller, das geht mal langsamer, es ist mal kleiner, es ist mal größer, aber es ist natürlich jedes Mal einfach ein tolles Erlebnis und ich stelle auch immer wieder fest, die Leute, die dabei waren, erinnern sich da auch immer dran. Und das ist so mein Gesamtheitsanspruch, Make Memories oder Make Memorable Things. Das ist, glaube ich, so was, das eint uns als Tänzer mit dem Leben als Führungskraft. Wenn die Leute sich an das, was wir getan haben, erinnern und dabei lächeln, dann haben wir, glaube ich, was ganz Tolles hingekriegt. Wir Tänzer sagen dann immer, in the long run, people will forget what you did, but they will never forget how you made them feel. Und das ist, glaube ich, ein sehr schöner Leitsatz, den ich gerne manchen Führungskräften ins Buch schreiben wollen würde.
Da hast du jetzt die perfekte Brücke geschlagen, weil ich wollte gerade über dein Buch reden, in dem du auch eben mit Tänzern und der Arbeitswelt Parallelen aufgezeigt hast. Du hast nämlich auch gesagt, dass Arbeiten und genauso wie beim Tanzen, dass es Spaß machen kann. Wie meinst du das genau?
Naja, also wie ist das Buch entstanden? Ich fange mal so an. Ich habe natürlich irgendwann festgestellt, wenn man zum einen jetzt über 30 Jahre Leistungssport gemacht hat oder als Trainer gearbeitet hat, so wie ich, und das natürlich noch dazu nicht im Fußball, sondern im Tanzsport, also wie ich das immer nenne, mit der kleinsten Mannschaft der Welt, ein Männlein, ein Weiblein klassischerweise, also auf alle Fälle zwei. Dann stellt man irgendwann fest, das hat dich ziemlich geprägt, ne? Und das, was du da gelernt hast, das schlägt sich auch aus auf das, was du als Führungskraft machst. Und da sind immer mir zwei Dinge aufgefallen. Das eine ist, wenn du tanzt oder auch überhaupt, wenn du Leistungssport machst, da wird mir jeder zustimmen von den Zuhörern, der Sport betreibt. Du musst halt extrem ehrlich zu dir sein und es geht halt eben darum, was in dir passiert. Also deine Emotionen, deine Einstellungen zu dir selbst, das, was du dir zutraust und so weiter. Das gehört dazu, daran musst du arbeiten. Und im Tanzen heißt es so schön, 95% des Tanzens sind körperlich, 5% sind geistig, but the 5% rule everything. Und das ist, glaube ich, so was, wo ich immer nie verstanden habe, warum man das im beruflichen Leben unter den Teppich kehrt. Warum, was wir gerade eben schon hatten, ne? Warum Führungskräfte unter diesem vermeintlich gedachten Label Professionalität irgendwie die Tür reinkommen und meinen, sie müssen ihre Emotionen und ihre inneren Einstellungen vor der Tür lassen. Jeder, der Leistungssport macht, sagt, es wird nicht funktionieren. Du wirst erst eine Spitzenleistung erreichen, wenn du das anfasst und wenn du da halt rangehst. Und deswegen ist mir das eben ein großes Anliegen, dann auch, wenn ich auf der Bühne stehe und vor Führungskräften spreche und sage, das ist okay. Ihr seid Menschen, ich will wissen, wie ihr tickt, ne? Und auch gerade wenn du sagst, oh ho ho, das traue ich mir eigentlich nicht zu, dann sind wir an der spannenden Frage, weil damit können wir arbeiten, ne? Und das ist, glaube ich, sehr wichtig und das macht auch Spaß. Das ist natürlich nicht leicht, aber es macht Spaß. Und was halt auch noch dazu kommt, wir sind ja gerade in der Phase bei den Unternehmen und auch in Deutschland, wo das Wort Transformation in aller Munde ist. Egal von welcher Seite sie kommt, ob das jetzt Klimawandel ist, Digitalisierung, Energiekrise, was auch immer. Und ich habe ja sogar LinkedIn-Posts gesehen, die jetzt schon das Wort Transformation abschaffen wollen, weil es keiner mehr hören kann. Aber Fakt ist ja, es findet ja trotzdem statt. Und es ist natürlich auch wichtig, welche Einstellung du dazu hast. Und das sieht man schon, dass bei uns auch historisch, wenn du mal guckst, Change Management gab es früher immer nur im Kontext von Unternehmenskrisen. Das heißt also, der Begriff Transformation und Change ist historisch gar nicht positiv aufgeladen. Und ich komme dann immer mit meinem Beispiel, ich frage bei den Keynotes immer die Leute, wer von euch hat schon mal gepostet auf LinkedIn, dass man Marathon laufen will? Und dann gehen immer so ein paar Hände hoch und meine Frage ist dann immer, ihr gebt mir recht, die Idee war nicht das Problem. Was ich damit meine, ist, du wirst halt einfach an Tag 1 keine 42,9 Kilometer laufen. Du wirst froh sein, wenn du die ersten 5 überstehst. Du wirst sie auch eigentlich nicht laufen, du wirst sie wahrscheinlich eher stolpern. Ne? Und am nächsten Tag wirst du aufstehen und es tut dir alles weh. Ne? Und du wirst fluchen und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Dann gibt es Leute, die sagen, oh, ach, heute dann nicht, komm. Ich habe doch gestern genug getan. Und es gibt andere, die sagen, es tut zwar alles weh, aber wieder raus. Ne? Und jeder, der lange Sport macht, wird das kennen. Der Witz an der Geschichte ist, wir haben Spaß daran. Also obwohl die Knochen wehtun und obwohl es anstrengend ist und obwohl wir nicht mehr können, wir haben Spaß daran. Und dann wird man ja auch über die Zeit besser. Und natürlich verflucht man dann auch seinen Trainer oder sonst irgendwie und so, aber man macht ja weiter, weil man Freude daran hat. Und ich versuche immer den Leuten zu vermitteln, warum sehen wir Transformationen im Unternehmen nicht genauso? Warum sehen wir das nicht sportlicher, und haben unsere Freude daran? Und natürlich knirscht es im Unternehmen. Natürlich sagt auch einer, boah, geh mir vom Leib mit dem Zeug, ne? Aber das gehört dazu. Und dann gibt man sich mal einen Schubs und sagt, komm, hör auf zu meckern, morgen früh, 5 Uhr vor der Tür. Ne? Und dann steht man da zwar vielleicht übermüdet und irgendwie schlotternd, aber wichtig ist ja, dass man es zusammen macht. Das ist ja dann auch der magische Tweak, der es einfacher macht. Wir müssen es ja im Unternehmen nicht alleine machen. Und das sind dann ja auch dann, wenn man es dann geschafft hat und dann tatsächlich mal die ersten 10, die ersten 20 Kilometer gelaufen ist, das sind immer High-Five-Momente. Und das ist, glaube ich, auch so das, was die Leute gerade in Deutschland immer überschätzen. Man ist erst zufrieden, wenn man den Marathon gelaufen ist. Und ich sage immer, warum? Es gibt jetzt auf dem Weg dahin so viele Momente der Freude, weil man halt einfach die Dinge das erste Mal schafft. Und das zu genießen und dann vor allem auch immer wieder festzustellen, kennt, glaube ich, auch jeder Sportler, hätte ich nie gedacht. Hätte ich vor einem Monat, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr nie gedacht, dass ich das kann. Und da auch mal zu sagen, wow. Offenbar habe ich das Ende meiner Fähigkeiten noch gar nicht entdeckt. Es macht ja noch viel mehr Freude, wenn man sieht, wozu man in der Lage ist. Und das ist so die Analogie zwischen Sport und Business, die ich versuche immer den Leuten so ein bisschen näher zu bringen. Und bisher gehen sie immer lächelnd aus den Vorträgen raus. Das ist schön.
Ich hoffe, dass jetzt auch gerade die uns zuhören, dass da auch das ein oder andere Lächeln mit dabei ist. Du hast ja gerade was erzählt von Spaß und Ausdauer, die hast du selber auf jeden Fall auch, denn ein weiteres Buch ist gerade heute auch noch richtiger Glückstag für mich rausgekommen. Ich gratuliere dir auch noch mal recht herzlich mit dem Titel Praxisguide für Digital Leader. Kannst du uns kurz erzählen, um was geht's denn?
Ja, erstmal danke dir, Lena, für die Glückwünsche. Die Glückwünsche gehen nicht nur an mich, die gehen an meinen Mitherausgeber, den Professor Michael Lang und noch an 13 andere wundervolle Kolleginnen und Kollegen, die an dem Buch mit mir mitgewirkt haben und alle ihren Beitrag geleistet haben. Es war eigentlich eine relativ simple Idee. Ich wurde nach meinem ersten Buch, von dem du gerade eben gesprochen hast, wurde ich zum einen immer wieder angesprochen von Verlagen, würden sie nicht mal ein Digitalbuch schreiben? Und ich habe immer gemerkt, nein, das macht für mich keinen Sinn. Es gibt genügend Literatur da draußen. Gleichzeitig wurde ich aber von vielen tollen Kolleginnen und Kollegen angesprochen, hey, Glückwunsch zum Buch, ich würde sowas ja nie machen. Und dann dachte ich mir, aha, okay, jetzt könnte es doch spannend werden. Und dann habe ich mir die Digitalliteratur angeguckt und da gibst du mir vielleicht recht, die spaltet sich für mich so grob in zwei Lager. Entweder ist es sehr akademische Literatur, wo es den Unternehmen schwerfällt, das auf sich zu adaptieren. Oder unsere Digitalbubble ist ja auch sehr bekannt für ihre Guru-Fibeln, also wo ein Mensch irgendwelche schlauen Dinge aufstellt und dann jeder unbedingt sein LinkedIn-Foto posten muss, dass er das Buch im Regal hat. Was es aber eigentlich nicht so wirklich gibt, sind tatsächlich Erfahrungsberichte. Und ich reg mich ja auch immer auf, wenn irgendwo auf Konferenzen oder in den Tagesschau die Rede davon ist, Deutschland kann keine Transformation, weil ich so viele Leute kenne, Kolleginnen und Kollegen, die es machen. Die machen es tagtäglich und die machen einen tollen Job und die machen das auch wirklich in kleinen, großen Unternehmen. Und dann habe ich mir gedacht, lass uns doch diese Erfahrung weitergeben. Wir sind ja abgesehen davon, glaube ich, auch eine ganz coole Truppe. Man kann mit jedem von uns ganz locker reden. Und vielleicht, wenn wir jetzt die Leute alle zusammenholen und jeder erzählt mal, wie er Transformation versteht und was man machen sollte, dann wird das nicht nur ein tolles Buch für Leute wie uns oder junge Talente, die lernen wollen, wie das geht, sondern vor allem für die Geschäftsführer, Aufsichtsräte und Beiräte, die dann manchmal da sitzen und sagen, wir wissen nicht wie. Und hier jetzt zu sagen, wir haben hier 14 Leute mit über 30 namhaften Auszeichnungen aus ebenso vielen Branchen, mit unterschiedlichsten Hintergründen, Männlein, Weiblein aus Deutschland und Österreich. Wenn du das Buch gelesen hast, ist das Machen nicht mehr das Problem. Dann reden wir wirklich nur noch übers Wollen. Und das war die Idee fürs Buch. Und heute ist es tatsächlich soweit, dass es im Hansa Verlag erschienen ist. Und ich freue mich sehr. Von jetzt an beginnt die Reise. Wir werden auch jetzt Ende Mai noch eine gemeinsame Konferenz in Nürnberg machen, wo 12 von den 14 Autoren auch nach Nürnberg kommen. Und wir dann halt eben auch mit den Teilnehmern in den Austausch gehen, weil wir das genau pushen wollen, dass die alle nach Hause gehen und sagen in ihren Unternehmen, hey, ich habe eine coole Idee gehört, ich will das bei uns auch machen. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir, glaube ich, viel erreicht.
Ich drücke da auch ganz fest die Daumen, dass das funktioniert. Wir nähern uns auf jeden Fall schon dem Ende. Und jetzt hätte ich denn eine Frage an dich, in die Zukunft blickend. Was würdest du denn jüngeren Menschen, die gerade ganz am Anfang in ihrer beruflichen Karriere stehen, was würdest du denen als Tipp geben, den du vielleicht damals nicht bekommen hast? Oder auch wenn du an deine Tochter denkst, was findest du, sollten die jungen Menschen wissen?
Ja, ich glaube, das Erste ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Bleibt neugierig. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, wo ihr euch verwirklichen könnt, aber gleichzeitig was Gutes für die Welt tun. Ja, und hier sich auch mal ein bisschen umzugucken, was geht. Die Chance habt ihr. Und wie gesagt, ich habe das selber ja auch erlebt. Man kann sich auch mal vergreifen und sagen, okay, war eine gute Idee. In der Realität hat sie sich anders rausgestellt. Und ich glaube, diese Zeit sollte man sich auch nehmen, das Richtige für sich zu finden. Der zweite Hinweis ist tatsächlich, bleibt fleißig. Es wird, egal was Instagram und TikTok sagen, es wird euch niemand etwas schenken. Und das ist wie im Sport. Keiner kann dir deinen eigenen Schweiß abnehmen. Und du kannst dich auch nicht auf eine Weltmeisterschaft stellen und sagen, eigentlich hätte ich sie gewinnen müssen, weil eigentlich bin ich ja ein Talent, wenn der Rest aber hart gearbeitet hat. Und Talent ist das eine, aber es ist die Arbeit, die dann am Ende den Weltmeister von den anderen unterscheidet. Das heißt, Spaß machen ist okay, aber wie gesagt, auch Schweiß macht Spaß. Und es gibt auch keinen Weg um den Schweiß rum, weder für Unternehmen noch für junge Talente. Und das Dritte ist tatsächlich, ich meine, ich bin jetzt im Februar 50 geworden. Ich habe schon gemerkt, dass ich für manche tatsächlich in dem Alter schon als alt gelte, was ich mich selber nicht so sehe, aber das, was ich gelernt habe in jungen Jahren, mir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn ich die Alten mal frage. Und das hast du ja auch jetzt mit dem Podcast, machst du das ja sozusagen auch. Und wir freuen uns, wenn wir das weitergeben können. Ich glaube, wir haben alle in unserer Community die Einstellung, die Böcke, die wir geschossen haben, müsst ihr nicht nochmal aufs Feld zerren. Und hier tatsächlich lernen, aufnehmen und solche Erfahrungen mitnehmen und nicht abtun als Boomer oder alte weiße Männer oder was auch immer. Wir meinen es tatsächlich nur gut, dass man natürlich irgendwo mal rebelliert und sagt, ich bin mir aber sicher, ich kann das anders machen. Das gehört dazu. Das sage ich auch zu meiner Tochter immer. Ich habe das auch gesagt und manche Sachen muss man dann auch selber rausfinden. Aber prinzipiell, glaube ich, ist dieses neugierig bleiben, ausprobieren, von anderen lernen. Wenn man das konsequent macht, kommt man, glaube ich, ziemlich weit, wenn der Schweiß noch mit im Spiel ist.
Das fand ich jetzt sehr, sehr schöne Schlussworte. Ich danke dir, lieber Bernd, dass du heute bei mir warst und dir die Zeit genommen hast und uns so interessante Einblicke gegeben hast.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir eine große Freude, Lena, und tolle Fragen.